Ansprache zur Festmesse anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Gregor Breuer am 26. November 2021 in der Basilika St. Laurentius Wuppertal. Wir freuen uns, mit Ihnen heute diese Festmesse zu Ehren des 200. Geburtstages von Johann Gregor Breuer zu feiern. Und wir stehen am Vorabend des Advents 2021. Wie können wir nun beide Anlässe gebührend miteinander verknüpfen? Nun, wir versuchen es mit der Person Johannes des Täufers. Johannes, der Rufer in der Wüste, der Hinweisgebende auf Gott, begegnet uns immer wieder in der vorweihnachtlichen Zeit. Er ist die Urgestalt eines adventlichen Menschen. Der eigenen Berufung folgend, lebt er das Leben eines Asketen in der Wüste. Es geht ihm grundsätzlich um das Wesentliche, die Beziehung zu seinem Gott. Er wusste, dass es um Wesentliches geht, wenn er den Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, zum neuen Blick auf die eigene Lebensrichtung predigt. Er weiß um die Zusage und den Trost, dass Gott keinen Menschen fallen lässt und ein Aufbruch immer möglich ist. Er bietet den Menschen einen Neubeginn in ihrer Beziehung zu Gott an. Und dies tut er mit dem Zeichen und dem Ritus der Reinigungstaufe. So groß seine Anhängerschaft auch ist, er stellt seine eigene Person immer in den Hintergrund. Im Evangelium hörten wir eben davon: Ich bin nicht der gesalbte Messias, sondern gehe nur vor ihm her. Vielleicht kennen Sie das Bild des Isenheimer Altars. Da steht ein Johannes der Täufer in einfachem rotem Gewand, die Schrift in der Hand, das Lamm Gottes zu seinen Füßen, neben dem Kreuz. Mit einem weit, ja expressiv ausgestreckten Finger zeigt er auf den übergroßen, gemarterten Christus. Es ist der Auftrag des Johannes, auf ihn zu weisen. Es geht ihm nur darum, Christus groß zu machen. Er muss wachsen, ich aber geringer werden. Ich bin der Überzeugung, dass auch Johann Gregor Breuer von dieser Theologie geprägt war. Unter seinen Freunden wurde er sogar Bruder Johannes genannt, und das sicherlich nicht nur wegen seines Vornamens. Am Ende seines Lebens, so schildert es Fritz Jorde in seiner Breuer-Biografie, sagt Breuer auf dem Sterbebett: In dem, was ich gewollt und in dem, was ich getan, suchte ich nicht meine Ehre, ich suchte die Ehre Gottes. Er war auch ein Zeigender. Ein Zeigender zu sein, bedeutet nicht, dass er sich selbst zum Verschwinden bringt. Von ihm lässt sich vielmehr lernen, dass ein geringer Werden um Gottes Willen gerade keine Abwertung oder Auflösung der eigenen Person meint. Umgekehrt, es ist die richtige Antwort auf Gottes Angebot der Freiheit. Es ist die angemessene Antwort darauf, dass Gott uns dazu beruft, in Freiheit wir selbst zu sein. Die geistliche Qualität des Geringerwerdens besteht darin, die Freiheit zu nutzen, die Gott schenkt. Und diese wird in der wechselseitigen Zuwendung bewahrt. Freiheit sondert die Menschen nicht voneinander ab, macht nicht den einen klein oder einen anderen groß, sondern ordnet sie einander zu. Geistliches Geringerwerden bedeutet, frei zu werden für das Zeugnis des Glaubens und den Dienst am Nächsten. Dass Johann Gregor Breuer diesen Dienst geleistet hat, können wir an den vielen Gemeinschafts- und Vereinsgründungen ablesen, die alle das Ziel hatten, den Menschen, vor allem jenen in der Not, zu helfen. Er war ein Netzwerker, Beziehungsstifter zum Wohle der Menschen und zur Gottes größerer Ehre. Nun mag ich ihn selbst in seiner unnachahmlich sprachlichen Weise zu Wort kommen lassen. Als Passage aus seiner Biografie habe ich einen Text gewählt, der an einen seiner Geburtstage zu Lebzeiten und an ein folgenreiches Versprechen erinnert. So lesen wir: Meine zweite Anstellung in Elberfeld erfüllte nicht sofort meine Hoffnung und Erwartung. Die Mädchenschule zählte nunmehr 3 Klassen mit 3 Lehrern. Herr Ramacher war vom Amt des Hauptlehrers zurückgetreten. 64 Jahre alt und ermüdet von schwerer und mehr als 40-jähriger Amtstätigkeit, hatte er zugunsten seines Hilfslehrers August Janssen der mit einer Tochter des Hauses verlobt war, resigniert. Und dieser August Jansen, der seine Lehrtüchtigkeit erprobt und als gediegener Schulmann des besten Rufes zu erfreuen hatte, rückte unter Gutheißung der Schulbehörde in die Stelle des nunmehrigen Schwiegervaters auf. Und zwar zur selben Zeit, da ich als erster Hilfslehrer die Leitung der zweiten Klasse übernahm. Allein Jansens Tage waren gezählt. Noch bevor regierungsseitig die Bestätigung seiner Wahl zum Hauptlehrer der Mädchenschule eingetroffen war, legte der Tod die Sichel an sein junges, hoffnungsreiches Leben. 28 Jahre alt verstarb er am 18. Mai 1845 nach kaum 8-tägiger Krankheit an den Folgen eines hartnäckigen Nervenfiebers. Die mannigfaltigen Besorgungen und Arrangements für eine würdige Bestattung der Leiche waren mir anvertraut. Ebenso die vorläufige Vertretung des Verstorbenen in seiner Schulklasse wie überhaupt in seinen Amtspflichten. Der Sommer ging dahin und von einer ordnungsgemäßen Wiederbesetzung der Stelle verlautete nichts. Da erschien endlich im Oktober 1845 das vom Oberbürgermeister von Carnap unterzeichnete Ausschreiben der Stelle mit der Aufforderung, dass sich zur Übernahme geneigte Schulamtskandidaten unter Vorlage ihrer Zeugnisse ungesäumt zu melden hätten. Die Zahl der Bewerber bezifferte sich auf 94, von denen nur 3 in die engere Wahl kamen. Zu dieser Dreizahl gehörte schließlich auch meine Wenigkeit. Dass meine Wahl in die Dreizahl Mut und Hoffnung in mir belebten, ist klar. Als ich indes die höchst klangvollen Namen meiner beiden Rivalen erfuhr, wollte mir doch das Herz in die Schuhe fallen. So kamen dann unsere sogenannten Probelektionen, die wir vor versammelter Schulkommission in meiner Klasse abzuhalten hatten. Meine beiden Mitbewerber gingen mir voraus. Zuletzt, und zwar am 21. November 1845, kam die Reihe an mich. Ich hatte mein Selbstgefühl und meinen sinkenden Mut neu gestärkt und belebt im vertrauensvollen Gebet. Meine Schülerinnen waren vollständig erschienen, und zwar in ihrem besten Anzug, als ob's eine Parade gelte. Ich hatte mir indes vorgenommen, jede irgendwie passende Gelegenheit zu benutzen, um möglichst alles, was meine Kinder gelernt hatten, wussten und konnten, ans Licht zu ziehen und meine Schule nach der besten Seite zu zeigen. Meine Schülerinnen hatten sich samt und sonders und in jeder Hinsicht musterhaft gehalten. Der 25. November 1845, gerade am Vorabend meines 25. Geburtstages, brachte die Entscheidung. Herr Schulsekretär Eichholz wurde aus der Schulkommissionssitzung entsandt, mir die Mitteilung zu bringen, dass ich einstimmig gewählt sei. Für das Gefühl, welches mich bei dieser überraschenden Nachricht übermannte, fehlte mir damals, fehlt mir auch heute noch, der entsprechende Ausdruck. Ich erinnere mich nur, dass ich das Bedürfnis hatte, allein zu sein, zu beten und zu weinen. Zu Haus konnte ich dies nicht. Ich ging also hinaus. Mein Weg führte mich am Gesellschaftslokal des Parlaments vorbei. Hier war um jene Zeit kein Besuch. Ich trat also ein, ließ mir Licht und einen Schoppen Wein geben und feierte still für mich, ohne irgendeinen Zeugen, den Vorabend meines Geburtstages und meine Neugeburt in Hinsicht auf meine nunmehr veränderte Lebenslage. Am nachfolgenden Tag hatte Kollege Jung ein Schulfest geplant, dem ich aber durchaus entgegen war. Nichtsdestoweniger musste ich mir die Beglückwünschung meiner Kinder gefallen lassen. Während derselben trat Herr Pastor Friederiki in die Schule ein und gratulierte seinerseits nicht nur mir, sondern auch den Kindern mit einer recht herzlichen Ansprache. Was ich damals antwortete, weiß ich nicht mehr. Nur die Erinnerung lebt in meiner Seele, dass ich geweint und dem Pastor in die Hand versprochen und gelobt habe, ein treuer, gewissenhafter Lehrer zu sein und auch sonst an meinem Teil nach meiner bescheidenen Kraft zum Segen der Gemeinde tätig mitzuwirken.